Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Woran denkt ihr, wenn Hans-Jürgen Bartsch jetzt Pro7 Sat.1 sagt? Ans Fernsehen, richtig? Auch richtig wäre an Parship oder Elitepartner.de, denn dem Senderverbund gehören diese Datingportale mehrheitlich. Nur ein Beispiel dafür, wie sich die Finanzierung von Medienprodukten mittlerweile ändert. Denn der Erlös von Parship darf gerne ins TV-Programm investiert werden oder auch umgekehrt. Die Finanzierung von Medien ist aber nicht einheitlich geregelt. Die Printpresse, die privaten Rundfunkanbieter und die öffentlich-rechtlichen wie Deutschlandfunk Nova unterliegen da recht unterschiedlichen Vorgaben. Wir erinnern nochmal an unseren Hörsaal gestern und machen an dieser Stelle gleich weiter mit dem Thema.
Bei der Presse muss es sich um eine freie, nicht von der öffentlichen Hand gelenkten Presse handeln.
Eingeladen zu dieser Pressereise hatte der Volkswagen-Konzern und der ließ sich nicht lumpen.
Die Medien dienen der öffentlichen Meinungsbildung durch eine unabhängige Berichterstattung. Dem Aspekt der Staatsferne wird hier meines Erachtens Rechnung getragen.
Bundesliga darf gesponsert werden, nach 20 Uhr Rosamunde Pilcher nicht.
Sie sollten unabhängig sein und sich mit keiner Sache gemein machen.
Es gibt keine Unabhängigkeit der Medien.
Wer bezahlt, bestellt, lautete der Titel einer Tagung an der Universität Passau am 17. und 18. November 2016. Untertitel: Unabhängigkeiten der Medien, Inhalte von der Medienfinanzierung. Gemeint damit ist das spezielle Medienrecht, das hier bei uns in der Bundesrepublik gilt und somit auch für Deutschlandfunk Nova, das ihr gerade hört. Auch wenn es manche denken, wir dürfen in unserem Programm nicht alles machen, was wir wollen. Auch wir sind an Vorgaben wie das Grundgesetz und einen speziellen Rundfunkstaatsvertrag gebunden. Der legt zunächst einmal fest, warum es uns überhaupt gibt und welche Aufgaben wir genau zu erfüllen haben. Und er legt fest, wo wir unser Geld herbekommen, das wir für die Herstellung solcher Sendungen wie dieser benötigen. Und damit meine ich nicht nur uns von den Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch die privaten Rundfunkveranstalter und die Kollegen von Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle handeln nicht im luftleeren Raum. Ein komplexes und sich gegenseitig bedingendes Gebilde, das uns jetzt Professor Ralf Müller-Terpitz näher bringt. Er hat in Passau zu Staatsferne, Marktferne oder Publikumsferne Ziele der Medienwirtschaft aus rechtswissenschaftlicher Sicht gesprochen. Müller-Terpitz hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität in Mannheim inne.
Ich möchte mich diesem Thema zunächst mit einer kurzen Einleitung zuwenden, bevor ich dann auf die Finanzierungsformen der Medien de lege lata zu sprechen komme. Also nochmal kurz skizziere, wie sieht es denn eigentlich aus mit den rechtlichen Regularien für Finanzierungsformen von Medien, um so dann auf das eigentliche Kernthema Ziele der Medienfinanzierung zu sprechen zu kommen, wobei ich mich orientiere an den vorgegebenen Begrifflichkeiten Staatsferne, Marktferne, Publikumsferne und gehe dann last but not least auch nochmal kurz auf neue Finanzierungsformen wie Crowdfunding und Medienstiftungen ein. Zunächst zur Einleitung. Sie alle wissen, das Bundesverfassungsgericht spricht den Medien, und zwar nicht nur dem Rundfunk, sondern auch der Presse, eine dienende Funktion zu. Die Medien dienen der öffentlichen Meinungsbildung durch eine unabhängige Berichterstattung und sollen damit eben die individuelle und öffentliche Meinungsbildung befördern. Diese Grundsätze lassen sich mit Sicherheit auch auf den publizistischen Online-Bereich übertragen, der ja zunehmend insbesondere den Printmedienbereich substituiert, sodass wir also insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland von einer sogenannten dienenden Funktion, Begrifflichkeit lasse ich jetzt mal dahingestellt, das ist die Wortwahl des Bundesverfassungsgerichts, sprechen kann. Dem steht natürlich, und das ist ja der Kern dieses Tagungsthemas, gleichsam in einem Spannungsverhältnis dann die Abhängigkeit der Medien von bestimmten Finanzierungsquellen gegenüber, was die altbekannte Problematik, wie sie schon sozusagen aus den Reformationszeiten sehr gut bekannt ist, wes Brot ich fress oder es heißt es hier, das Lied ich sing oder eben wer bezahlt, bestellt, aufwirft. Aufgabe meines Vortrags soll es sein, und so hatte ich das in der Vorabsprache verstanden, zu dieser Frage gleichsam eine Art Überblick zu liefern, der uns wahrscheinlich dann punktuell im Rahmen der Tagung beschäftigen wird. Was sind denn eigentlich die Ziele der Medienfinanzierung aus einer rechtswissenschaftlichen Sicht? Und wie ich an das Thema herangehe, habe ich an sich eben schon erläutert. Zunächst wollte ich dazu die rechtlichen Regelungen der Medienfinanzierung kurz darstellen, um so dann die Ziele der rechtlichen Regelungen zu erörtern und schließlich noch auf neue Finanzierungsformen zu sprechen zu kommen. Beginnen wir also mit den Finanzierungsformen für Medien. Und da orientiere ich mich jetzt, wie es nach wie vor gang und gäbe ist, an den nach wie vor existenten oder erkennbaren Mediengattungen. Zunächst der Rundfunk. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finden wir in § 13 Rundfunkstaatsvertrag eine Regelung, die auflistet, aus welchen Finanzierungsquellen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanzieren kann. Da gibt es natürlich die Rundfunkbeiträge, die im Gesetz sogar ausdrücklich als vorrangige Finanzierungsquelle bezeichnet werden. Es gibt die Rundfunkwerbung, es gibt sonstige Einnahmen, wie das Gesetz es formuliert, worunter beispielsweise Einnahmen aus Sponsoring, Merchandising und Zinserträge fallen können. Und es gibt sogar die ausdrückliche Klarstellung, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht als Pay-Rundfunk betätigen darf, also nicht aus Entgelten finanzieren kann, die er für die Darbietung seiner Angebote erhebt, worin eben die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Grundversorgung im medialen Bereich, also umfassende und plurale Berichterstattung über alle gesellschaftlich relevanten Themen sicherzustellen, sehr deutlich wird. Auch für den privaten Rundfunk finden wir eine Regelung im Rundfunkstaatsvertrag, dort der § 43. Und dort werden als Einnahme- oder Finanzierungsquellen genannt Einnahmen aus Werbung und Teleshopping, das ist klar. Entgelte von Teilnehmern, beispielsweise in Gestalt von Abonnements oder Einzelentgelten, wie wir es aus dem Pay-TV-Bereich kennen. Sonstige Einnahmen, also beispielsweise Einzelentgelte für Video-on-Demand-Abrufe, für Merchandising, für Lizenzierungen, aber auch aus Gewinnspielen, so sie generiert werden. Und dann eben auch eigene Mittel, wie beispielsweise Erträge aus Unternehmensbeteiligungen oder Online-Portalen. Ich habe dort an letzter Stelle Digitalisierungsstrategie dahinter geschrieben, weil wir hier ein Phänomen beobachten seit einiger Zeit, das durchaus für die Frage der Unabhängigkeit von Medien durchaus interessant sein könnte. Die Medienunternehmen, auch die Rundfunkunternehmen, betreiben seit einiger Zeit natürlich Digitalisierungsstrategien, die nicht nur darin bestehen, dass sie jetzt Inhalte, die vormals gleichsam analog produziert und verbreitet worden sind, digitalisiert werden, sondern auch dergestalt, dass sie in andere Bereiche der digitalen Wertschöpfungsketten hineingehen. Nehmen wir das Beispiel ProSiebenSat.1, das mehrheitlich an der Dating-Plattform Parship beteiligt ist, also dass dort investiert ist. Das ist ja zunächst mal kein ins Auge springendes Medienengagement, mit dem wir es hier zu tun haben, sondern es ist eher ein Investment, aus dem man aber andererseits durchaus wieder Medienbezüge zu Medien sozusagen entwickeln könnte. Und das kommt vielleicht auch irgendwann mal, man weiß es nicht. Wir sagen immer so flapsig, vielleicht legt ProSiebenSat.1 eines Tages dann auch mal so eine Art Dating-Show auf, die in engen Verbund mit dieser Dating-Plattform Parship steht. Anderes Beispiel in dem Kontext, was vielleicht weniger medienrelevant ist, ist Verivox. Also ProSiebenSat.1 ist auch in Verivox investiert und das zeigt eben, dass sich diese Unternehmen mittlerweile breit aufstellen und es stellt sich natürlich die Frage, welche Strategie verfolgen sie damit? Aus meiner Sicht ist das noch nicht so ganz klar. Es wird wahrscheinlich in erster Linie darum gehen, einfach die Einnahmesituation zu verbessern, dergestalt, dass man gegebenenfalls vorhandenes Know-how nutzt, um damit auch in anderen Bereichen des digitalen Lebens eben geschäftlich aktiv zu sein. Das würde tendenziell die Unabhängigkeit der Medien stärken. Es könnte aber auch, deswegen muss ich ein kleines Fragezeichen dahinter machen, langfristig natürlich dazu führen, dass solche Medienunternehmen sich zunehmend aus den eigentlich publizistischen Bereichen zurückziehen, wenn sie eben erkennen, dass sie damit kein Geld mehr verdienen können, aber mit anderen Bereichen, in denen sie digital investiert sind. Das ist eine Entwicklung, die im Moment im vollen Gange ist, deren weiterer Fortgang noch nicht zu überblicken ist. Ich würde es im Moment eher positiv bewerten, dergestalt, dass diese Unternehmen sich breit aufstellen hinsichtlich ihrer Finanzierungsgrundlagen und dementsprechend natürlich auch gerade für ihr publizistisches Engagement dann finanziell besser aufgestellt sind. Abschließend zum Rundfunk, zum privaten Rundfunk noch der Hinweis, der private Rundfunk, auch diese Aussage findet sich in § 43 des Rundfunkstaatsvertrags, darf sich natürlich nicht aus Rundfunkbeiträgen finanzieren. Darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Wie sieht es jetzt bei der Presse aus? Bei der Presse haben wir keine explizite bzw. direkt anwendbare Regelung, die sich mit der Frage der Finanzierung von Presse beschäftigt. Wir haben indirekte Regelungen, auf die ich gleich noch mal kurz zu sprechen komme, also insbesondere Regelungen, die sich mit der Frage der Zulässigkeit von Werbung beschäftigen und damit natürlich mittelbar auch für die Einnahmesituation von Relevanz sind. Aber im Unterschied zum Rundfunk haben wir bei der Presse keine Regelung, die unmittelbar die Frage zulässiger Finanzierungsformen regelt. Die typischen Finanzierungsformen sind Ihnen geläufig. Sie sind ähnlich wie beim Rundfunk. Die Werbung, die ca. 40% der Einnahmen ausmacht, Abonnements und Einzelverkauf, spielen hier natürlich eine wichtige Rolle und im Zuge sozusagen der zunehmenden Digitalisierung und der Wandlung des Printbereichs scheint man ja auch im Moment stärker auf diesen Bereich zu setzen, um Einnahmen zu generieren. Man kann sich dann natürlich die Frage stellen, ob das die Unabhängigkeit tatsächlich stärkt oder vielleicht sogar wieder etwas herabsenkt, weil ich dann ja sozusagen auch mein Publikum bedienen muss, während ich über Werbung ja offensichtlich auch ein Stück weit Unabhängigkeit erhalten kann. Es gibt natürlich bei der Presse auch sonstige Einnahmen in Gestalt von Merchandising, Lizenzierungen und es gibt auch hier natürlich eigene Mittel wie Erträge aus Unternehmensbeteiligungen oder Online-Portalen. Und auch hier beobachten wir bei den großen Medienhäusern, die vornehmlich im Printmediensektor tätig sind, wie insbesondere Springer, Digitalisierungsstrategien, die genau wie bei den Rundfunkhäusern darauf abzielen, in Geschäftsfelder vorzustoßen, die sozusagen über digitale Plattformen, also das Internet untechnisch gesprochen, abgewickelt werden, aber an sich mit den publizistischen Fragen wenig oder gar nichts zu tun haben. Bei Springer sind das beispielsweise Rubrikenangebote, in die Springer investiert ist. Ich glaube, Autoscout24 ist da ein Beispiel, was jetzt eigentlich nichts, zumindest nicht auf den ersten Blick, irgendetwas mit Medien zu tun hat. Und auch hier, denke ich, geht es letztlich oder bei den Printmedien wahrscheinlich sogar noch stärker als bei den Rundfunkmedien darum, einfach die Einkommensbasis dieser Unternehmen zu stärken. Kurz zu den Online-Medien, da gibt es an sich keine Abweichungen zum Printbereich. Auch hier finden wir keine Regelung, die diese Thematik explizit erfasst. Die typischen Finanzierungsformen sind natürlich wie bei der Presse, nicht zuletzt deswegen, weil Online-Medien zumeist eben auch Bestandteil klassischer Medienunternehmen, seien sie jetzt im Rundfunkbereich sozusagen stärker verankert oder im Printmedienbereich verankert sind. Gut, nach diesem kurzen Überblick möchte ich auf die Ziele der Medienfinanzierung zu sprechen kommen. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich orientiere mich da an den Vorgaben, die mir seitens des Veranstalters gemacht worden sind. Staatsferne, Marktferne, Publikumsferne. Beginnen wir mit dem Begriff der Staatsferne. Das ist an sich für mich als Jurist auch noch der einfachste Begriff, weil es nämlich ein genuin juristischer Begriff ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Prinzip der Staatsferne anerkannt, zunächst für den Rundfunk, aber auch für die Presse. Ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, sein Inhalt bleibt bis heute etwas unscharf. Ich habe mal zwei markante Formulierungen aus den einschlägigen Entscheidungen herausgesucht. 12. Band, Seite 205, die sogenannte erste Rundfunkentscheidung oder eben auch die Deutschlandfernseh GmbH-Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Sie sehen, das ist ein Wortzitat, Rundfunk darf nicht einseitig dem Staat überlassen werden. Und an anderer Stelle ist es sogar noch ein bisschen weitergegangen. Thermologisch hat gesagt, der Rundfunk darf dem Staat nicht ausgeliefert sein. Nicht? Also schon eine fast martialische Wortwahl. Für die Presse hat es formuliert, die Einflussnahme des Staates darf am Bild der freien Presse substanziell nichts ändern. Beziehungsweise diese Formulierung findet sich auch schon bezogen auf die Presse in der ersten Rundfunkentscheidung erstaunlicherweise. Und im 20. Band, das ist die Spiegelentscheidung, also die Leitentscheidung zum Pressewesen, hat es dann gesagt, bei der Presse muss es sich um eine freie, nicht von der öffentlichen Hand gelenkten Presse handeln. Welche Schlussfolgerungen werden da jetzt draus gezogen? Die Schlussfolgerungen sind durchaus unterschiedlich, das muss ich an dieser Stelle schon betonen. Das Prinzip der Staatsferne wird für den Rundfunk strenger gesehen als für die Presse. Ich komme gleich auf den Rundfunk nochmal im Speziellen zu sprechen. Für die Presse geht man eigentlich davon aus, dass sich der Staat durchaus pressetechnisch betätigen darf oder auch staatsnahe Institutionen wie Parteien dürfen sich pressetechnisch betätigen, beispielsweise eine Parteizeitung herausgeben. Aber die Betätigung darf eben nicht so weit gehen, dass das Bild einer freien Presse substanziell verändert wird oder man letztlich von der öffentlichen Hand gelenkten Presse sprechen müsste. Also hier gibt es sozusagen Spielraum. Mit anderen Worten, der Staat darf der Presse nicht zu viel Konkurrenz machen, aber er darf sich durchaus pressetechnisch betätigen. Beim Rundfunk sieht man das strenger. Also Rundfunk darf nicht einseitig dem Staat überlassen werden. Bundesverfassungsgericht hat dieses Prinzip der Staatsferne im Weiteren in einigen Entscheidungen konkretisiert und hat dieses Prinzip bezogen, zum einen natürlich auf den Inhalt, also der Staat darf den Inhalt der Berichterstattung, die Programmgestaltung nicht vorgeben, bezogen auf die Organisation. Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass der Rundfunk eben staatsfern organisiert ist. Wir haben gerade vor wenigen Monaten eine neue Leitentscheidung dazu bekommen, das ZDF-Urteil. Die Organisation muss staatsfern erfolgen. Das Bundesverfassungsgericht bezieht das auf die Veranstalter. Der Staat selbst darf keinen Rundfunk veranstalten. Parteien als staatsnahe Institutionen dürfen ebenfalls keinen Rundfunk veranstalten. Und das Bundesverfassungsgericht bezieht das natürlich, da bin ich jetzt beim letzten Punkt, auch auf die Medienfinanzierung und verlangt eben, dass der Staat über das Mittel der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf die Programmgestaltung nimmt. Also so können Sie das im Kontext der Medienfinanzierung zusammenfassen. Man spricht in dem Kontext auch gerne von der Programmakzessorietät des Prinzips der Staatsferne. Also es soll verhindert werden, dass der Staat über den sogenannten goldenen Zügel der Finanzierung des Mediums unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf die Programmgestaltung ausübt. Wie hat man das jetzt sichergestellt? Das kann ich hier im Einzelnen nicht referieren. Deswegen müssen einige wenige Anmerkungen dazu genügen. Ich habe es mal sozusagen mit meinen Worten umschrieben, ein Modell einer aufgabengeteilten und prozeduralen Absicherung der Beitragsfestsetzung bei gleichzeitiger Anerkennung einer Finanzgarantie gewählt, um dieses komplexe System einmal zu umschreiben. Was heißt das? Wir haben zunächst mal den gesetzgeberischen Akt dergestalt, dass der Staat, also der Gesetzgeber, in dem Fall genauer gesagt der Landesgesetzgeber, über den Rundfunkstaatsvertrag insbesondere definiert, was der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Also wird abstrakt definiert, was der Auftrag ist. Gestützt auf diesen Auftrag nehmen dann die Rundfunkanstalten eine Bedarfsanmeldung vor, also was brauche ich an Finanzierungsmasse, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das Ganze wird dann von einer unabhängigen Institution, die jetzt nicht mit der Institution zu verwechseln ist, der ich angehöre, der KEF überprüft, also der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die KEF macht dann einen Vorschlag, wie hoch der Rundfunkbeitrag ausgestaltet sein sollte und daraufhin kommt es dann zu einer Beitragsfestsetzung, die wiederum durch einen Gesetzgebungsakt erfolgt. Also ein sehr komplexes, sehr prozedurales Modell, das eben auf einer Gewaltenteilung, wenn man so will, basiert. Was allerdings, wir haben das eben thematisch kurz gestreift, wenn ich das an dieser Stelle einfließen lassen darf, in der Praxis zunehmend Probleme bereitet. Gerade dieser erste Akt der gesetzgeberischen Auftragsdefinition ist insofern ein problematischer Akt, als der Gesetzgeber hier weitestgehend nur die abstrakten Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts in den Rundfunkstaatsvertrag, dort § 11 hineingeschrieben hat und gesagt hat, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den Auftrag, ein alle Lebensbereiche abdeckendes oder die wesentlichen Lebensbereiche abdeckendes Programm zu gestalten. Und dann hat man im Grunde genommen quantitativ definiert, über welche Vertriebskanäle, also ARD, ZDF und so weiter, er das tun kann. Und das ist natürlich eine Limitierung, die dann bei der Bedarfsanmeldung wenig Grenzen setzt, sodass wir eben dieses Phänomen beobachten konnten über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dass der Beitragssatz immer weiter angestiegen ist. Weswegen die Politik aktuell sehr konkret darüber nachdenkt, wie man denn den Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas enger fassen kann, damit man dann tatsächlich auch hier, was die Frage der Finanzierung anbelangt, zumindest mal zu einem Ergebnis kommt, dass die Beiträge nicht immer weiter ansteigen oder vielleicht sogar zurückgefahren werden können. Aber das scheint mir eine recht schwierige Aufgabe zu sein, zumindest dann, wenn man nicht den Mut hat, sich über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an der Stelle auch ein Stück weit hinwegzusetzen, gerade was diesen Grundversorgungsauftrag und damit die Breite des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anbelangt. Okay, für die privaten Rundfunkveranstalter, das hatte ich eben schon erwähnt, gilt das Verbot der Finanzierung aus Rundfunkbeiträgen. Paragraph 43 Satz 2. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die privaten Rundfunkveranstalter einen anderen Auftrag haben. Sie sollen zwar auch zu Vielfalt beitragen, aber nicht durch ein ausgewogenes, umfassendes, binnenplurales Programm, sondern letztlich durch sogenannte Außenpluralität, also durch die schiere Pluralität der Veranstalter. Von daher sind sie nicht der geborene Destinatär des Rundfunkbeitrags. Die Beitragszahler werden natürlich durch eine solche Regelung auch geschützt. Der Gestalter, dass sie jetzt nicht auch noch das private Rundfunkmodell mitfinanzieren müssen. Aber, und das ist aus meiner Sicht ein Aspekt, den ich an der Stelle noch mal hervorheben wollte, es geht hier meines Erachtens durchaus auch um den Schutz der Unabhängigkeit der privaten Rundfunkveranstalter, dergestalt, dass klar gesagt wird, ihr kriegt keine Rundfunkbeiträge, ihr müsst euch aus eigenen Mitteln finanzieren. Und das kann dann natürlich tendenziell auch die Unabhängigkeit des Veranstalters, also hier des privaten Rundfunks, stützen. Welchen Befund haben wir mit Blick auf die Staatsferne zum Thema Presse? Wenig. Ich habe die Sentenzen des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere aus der Spiegelentscheidung, schon referiert. Ansonsten hier aus meiner Sicht berichtenswert die berühmte OVG-Entscheidung, OVG Berlin aus Mitte der 70er Jahre, wo das OVG festgestellt hat, dass eine Pressesubventionierung ohne eine gesetzliche Grundlage undenkbar ist und vor allen Dingen dort auch darauf hingewiesen hat, was meines Erachtens eine sehr richtige Beobachtung gewesen ist, dass nämlich Pressesubventionierung tendenziell zur Wettbewerbsverfälschung, also zu einem Bias führt. Und dementsprechend, wenn der Gesetzgeber oder wenn der Staat sozusagen so etwas tun möchte, er dann das zumindest schon mal auf einer gesetzlichen Grundlage tun muss, also Wesentlichkeitsgedanken. Die Frage einer Subventionierung der Presse ist eine so wesentliche Entscheidung, so der dahinterstehende Gedanke für das Gemeinwesen, dass sie nicht von der Exekutive entschieden und realisiert werden kann, sondern hierzu bedarf es tatsächlich einer gesetzlichen Grundlage. Und wenn man das OVG sozusagen zwischen den Zeilen liest, äußert das OVG nach meinem Eindruck auch Zweifel, ob das überhaupt möglich ist, wegen dieses Aspekts der publizistischen Wettbewerbsverfälschung. Allgemein kann man vor dem Hintergrund dessen, was ich referiert habe, feststellen, bezogen auf das Prinzip der Staatsferne, dass eben im Kontext der Medienfinanzierung dieses Prinzip der Staatsferne ausschließen soll, dass der Staat auf Themenauswahl, Themeninhalt und Themengestaltung direkten oder indirekten Einfluss nimmt und, sozusagen ein zweiter Aspekt, der meines Erachtens durchaus belangvoll ist, dass durch diese Staatsferne, also Stichwort Subventionierung, auch der publizistische Wettbewerb nicht verfälscht wird zwischen den einzelnen Akteuren. Kommen wir zum Begriff der Marktferne. Hier muss ich zunächst mal anmerken, sozusagen aus meiner Referentensicht, ist kein genuin juristischer Begriff. Ich glaube, da haben wir einen Konsens. Zumindest taucht er weder in der Gesetzgebung noch in der Rechtsprechung als juristischer Begriff auf. Ich habe den Inhalt dieses Prinzips der Marktferne jetzt einmal dahingehend verstanden und definiert, dass es um die Sicherung der publizistischen Unabhängigkeit der Medien vor dem Einfluss des Marktes oder besser gesagt der Marktteilnehmer geht. Und Marktteilnehmer werden hier jetzt als Private verstanden. Also es geht praktisch um den Gegensatz Staatsferne, Ferne von anderen privaten Gruppen. Und diese anderen privaten Gruppen, das sind hier eben Marktteilnehmer, die über die Finanzierungsmöglichkeiten, die sie haben, also beispielsweise Werbung, versucht sein könnten oder eben das Potenzial haben, auf Inhalte von Medien Einfluss zu nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat in der ersten Rundfunkentscheidung zum Adenauer Fernsehen ja nicht nur gesagt, der Rundfunk darf nicht dem Staat überlassen werden, sondern es hat dann auch noch hinzugefügt, er darf auch nicht einseitig gesellschaftlichen Gruppen überlassen werden. Also man hat das schon damals, 1961, zum Zeitpunkt der Entscheidung, gesehen, dass also der Einfluss nicht nur durch den Staat erfolgen kann, sondern eben auch durch relevante gesellschaftliche Gruppen. Das Bundesverfassungsgericht hat das nicht konkretisiert, wen es da meint. Ich vermute, es ging vor allen Dingen um Parteien in dem Fall. Also es ging um Parteien, die sich den Rundfunk sozusagen zunutze machen könnten, um auf die Berichterstattung Einfluss zu gewinnen. Aber wenn man das verallgemeinert, kann man natürlich sagen, es geht auch um sonstige Private und sonstige Private können eben sonstige Marktteilnehmer sein. Wie wird jetzt dieses Prinzip der Marktferne rechtlich adressiert, beziehungsweise wie wird rechtlich sichergestellt, dass dieses Prinzip der Marktferne verwirklicht wird? Da kann man zunächst mal natürlich darauf hinweisen, dass Marktferne ja schon dadurch sichergestellt ist in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich da von vielen anderen Medienordnungen, insbesondere den Vereinigten Staaten, dass wir einen institutionalisierten, binnenpluralen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben mit dem bereits geschilderten weiten Programmauftrag, wie er sich in den Paragraphen 11 bis 11d des Rundfunkstaatsvertrages niederschlägt, bei Vorrang einer Beitragsfinanzierung. Und weil eben dieser Rundfunkauftrag so weit ist, alle gesellschaftlich relevanten Themen adressiert werden müssen, ein plurales, vielgestaltiges Programm dem Nutzer angeboten werden muss, hat man natürlich schon automatisch eine Marktdistanzierung. Wenn wir weitergehen und uns andere Mediengattungen anschauen, wobei das natürlich bedingt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt, aber da nur in Maßen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich überwiegend aus Beiträgen und nicht aus Werbung finanziert, dann gehört in diesen Bereich meines Erachtens auch eine rechtliche Sicherstellung von Marktferne durch die Bestimmungen zu mediengattungsübergreifenden Werberestriktionen, wie sie sich mittlerweile in Gestalt von Prinzipien in den relevanten medienrechtlichen Gesetzgebungsakten widerspiegeln. Also wir haben in der Gesetzgebung das Prinzip des Beeinflussungsverbots, also dass derjenige, der Werbung treiben will, den redaktionellen Inhalt nicht beeinflussen darf. Wir haben das Trennungsgebot dergestalt, dass für den Nutzer klar sein muss, was ist Werbung, was ist publizistischer Inhalt, redaktioneller Inhalt. Wir haben das Verbot der Schleichwerbung und das Verbot eben der Themenplatzierung. Und wir haben Vorgaben für virtuelle Werbung und Produktplatzierung. Es gibt dazu Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für den privaten Rundfunk. Es gibt aber auch dazu Regelungen in den Pressegesetzen, die relativ gleichgelagert sind. Und es gibt sogar weiche Regelungen dazu im Pressekodex, der auch sozusagen Verhaltensanforderungen für diesen Bereich, für die Printmedien und die Online-Medien formuliert. Abschließend zu diesem Bereich möchte ich noch anmerken, wenn der Gesetzgeber solche Regelungen trifft, was er darf und was er muss, um eben sicherzustellen, dass private Akteure, also insbesondere Werbetreibenden, keinen Einfluss auf die redaktionellen Inhalte gewinnen, dann muss er nichtsdestotrotz natürlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip bei solchen Restriktionen beachten. Das heißt, er muss das System so austarieren, dass einerseits das publizistische Anliegen an redaktionell nicht beeinflussten Inhalten gewahrt bleibt, andererseits aber natürlich auch die jeweiligen Mediengattungen die Chance haben, Einnahmen zu generieren. Und das ist ein gar nicht so einfaches Problem in der Praxis und gerade auch die Veränderung der wettbewerblichen Gesetzgebung zeigt, dass man dieses Verhältnis immer wieder neu tariert, also Stichwort Produktplatzierung, die vor einiger Zeit eingeführt worden ist, als eine neue Form für Fernsehmedien Werbung zu betreiben. Da hat man sozusagen die Grenze zugunsten der Rundfunkveranstalter etwas verschoben, um mehr Einnahmen zuzulassen, was meines Erachtens auch unproblematisch ist. So, dritter Begriff, der in dem Kontext sozusagen mir zum Nachdenken vorgegeben worden ist, ist der Begriff der Publikumsferne. Auch hier muss ich sagen, es handelt sich jetzt nicht um einen genuin juristischen Begriff. Ich glaube, darüber haben wir auch keinen Dissens. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, Publikumsferne ist grundsätzlich kein Ziel der Medienfinanzierung. Im Gegenteil. Das möchte ich einfach mal so als Pflock hier einschlagen. Meines Erachtens ist Publikumsferne kein Ziel der Medienfinanzierung oder sollte kein Ziel der Medienfinanzierung sein. Ich habe es aber auch zugleich etwas relativiert und komme nachher auch nochmal auf solche Relativierungen zurück. Im Ausnahmen kann man sich natürlich dort vorstellen, wo publizistische Akteure auch nicht massenattraktive Themen abdecken müssen in einem gesamtgesellschaftlichen Interesse, aber klar ist, dass sie dafür keine hinreichende Finanzierungsgrundlage finden. Gerade aus diesem Grund hat man ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinem umfassenden Grundversorgungsauftrag. Aber auch im privaten Bereich findet man Mechanismen, die genau auf dieses Ziel sozusagen der Publikumsferne abzielen. Die berühmten Fensterprogramme für die Fernsehveranstalter in Gestalt des Regional- und des Drittfensters, wo also den großen Fernsehveranstaltern mit ihren großen Fernsehprogrammen, also Sat.1 und RTL, aufgegeben wird, bestimmte Formate in ihr Programm zu integrieren, die als vielfaltsfördernd erachtet werden und dann diese Programme auch zugleich zu finanzieren. Also das Ganze ist dann auch verbunden mit einer Finanzierungspflicht und einer Finanzierungsgarantie für diese Programme. Ich vermute mal, den meisten von Ihnen sind diese Fensterprogramme noch nie aufgefallen. Oder hätte jemand spontan ein Beispiel?
Spiegel-TV.
Das wäre sowas, ja. Muss nicht zwingend so sein, aber immer wenn Sie DCTP im Abspann sehen, da kann man mal einen Gedanken an ein Drittfensterprogramm verschwenden. Das sind in der Tat Formate, die dann eben finanziert durch den Hauptveranstalter, also ProSiebenSat.1 oder RTL, in das Programm integriert sind, aber so integriert sind, dass einem als Nutzer das eigentlich gar nicht auffällt, dass das was Fremdproduziertes ist, mit dem Ziel, eben mehr Publikumsnähe herzustellen, weil man eben bestimmte Themenbereiche abdecken will, die in dem massenattraktiv orientierten Programm dieser beiden großen Veranstalter sonst keine Berücksichtigung fänden. Okay, ich komme damit zu einem kurzen Zwischenfazit, und zwar der Gestalt, dass man sagen kann, die Prinzipien Staatsferne, Marktferne und Publikumsferne sollen sicherstellen, dass der Staat oder Private auf die Themenauswahl, auf Themeninhalt und Themengestaltung keinen Einfluss nehmen können, um eben die Unabhängigkeit der Medien zu wahren. Das hatte ich eben schon vorgehoben, dass dadurch aber auch publizistische Vielfalt gesichert werden soll, weil in dem Moment, wo ich versuche, als Staat oder als privater Akteur auf die Inhalte Einfluss zu nehmen, verenge ich im Zweifel die Themenvielfalt. Und um sicherzustellen, dass auch der publizistische Wettbewerb zwischen den Medien nicht verfälscht wird, was dann wiederum, Klammer auf, dazu beitragen könnte, dass es eine größere publizistische Vielfalt gibt, Klammer zu. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir das auf einer theoretischen und auch verfassungsrechtlichen Ebene fundieren können, stellt man fest, dass es da verschiedene Herleitungsstränge gibt. Zum einen wird das in der Programmfreiheit festgemacht, also in dem subjektiven Grundrecht der Medien, Artikel 5 Absatz 1 Satz 2, sei es jetzt Pressefreiheit oder Rundfunkfreiheit, selbst darüber zu entscheiden, welche Themen man aufgreifen möchte, wie man das inhaltlich tut und wie man das dann auch gestaltet und publiziert. Also das ist sozusagen der genuin subjektivrechtliche Gehalt des Artikel 5, der sich hier manifestiert. Aber diese Ziele, die sich in den Prinzipien der Staatsferne, Marktferne und auch, wenn man so will, der Publikumsferne ausdrücken, finden natürlich auch eine Verankerung im Demokratieprinzip dergestalt, dass insbesondere natürlich durch die Staatsferne ein nicht gelenkter demokratischer Willensbildungsprozess ermöglicht werden soll. Meines Erachtens ist es auch wichtig, hier auf das Sozialstaatsprinzip Bezug zu nehmen, Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, um eben durch vielfältige Medien, die viele Lebensbereiche aufgreifen und publizistisch abdecken, auch eine soziale Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an gesellschaftlichem Leben zu ermöglichen. Weiterhin kann man das theoretisch und verfassungsrechtlich fundieren über die objektivrechtliche Seite der Kommunikationsfreiheiten. Wenn man Kommunikationsfreiheiten als Grundrecht anerkennt, was jede demokratische Grundordnung tut, dann impliziert das automatisch einen Wettbewerb vielfältiger Meinungen und setzt dementsprechend natürlich auch Pluralität voraus. Und last but not least die Vielfaltssicherung. Das ist ein Aspekt, auf den ich Sie hinweisen möchte, weil er relativ jung ist, vom Bundesverfassungsgericht im 139. Band im ZDF-Urteil hervorgehoben, dergestalt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Staatsferne dient insbesondere auch der Vielfaltssicherung. Ich denke, das ist eine richtige Umschreibung, und es hat eigentlich erstaunlich lange gebraucht, bis das Bundesverfassungsgericht zu dieser aus meiner Sicht richtigen Erkenntnis gekommen ist. Also das Prinzip der Staatsferne hat eben auch den Auftrag, Vielfalt in den Medien zu garantieren, dergestalt, dass man keine staatlich gelenkten Medien haben möchte. Okay, damit komme ich zum letzten Punkt, zu neuen Finanzierungsformen, und ich habe mich hier mal näher beschäftigt mit der Finanzierungsform des Crowdfundings. Ich denke, wenn wir über Crowdfunding im Bereich der Medien sprechen, sprechen wir in erster Linie über Donation Crowdfunding. Und das ist ja dann letztlich auch eine Form der Spende, wenn man so will. Also wir werden hier weniger über Crowdfunding sprechen, wo diejenigen, die finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, einen Return of Investment sozusagen erwarten, sondern man gibt sozusagen das Geld und es ist dann verloren, aber man erwartet eben als Gegenleistung, dass irgendwann mal ein publizistisches Produkt dabei herauskommt. Ich habe das jetzt mal als Donation Crowdfunding gekennzeichnet. Aus meiner Sicht scheint mir dieser Mechanismus des Crowdfundings, des Donation Crowdfundings, durchaus geeignet, zur Finanzierung von Einzelprojekten im medialen Bereich beizutragen, insbesondere in Gestalt von Rechercheartikeln, Videos und Filmen, die sonst möglicherweise nicht entstanden wären, weil es dafür einfach keine finanziellen Mittel gegeben hätte. Was die medienrechtliche Betrachtung dieses noch relativ jungen Phänomens anbelangt, muss man sagen, ist ein bislang kaum behandeltes Thema. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich habe nur einen Aufsatz gefunden, der sich überhaupt mal näher mit Crowdfunding in Bezug auf Medien beschäftigt hat. Und dieser Aufsatz hat sich eigentlich eher mit Fragen befasst, wie was passiert da vertragsrechtlich, was passiert da gegebenenfalls urheberrechtlich, wie sieht es mit Haftungsrisiken und Haftungsfragen aus und so weiter. Also es ging also weniger um die spezifisch publizistischen Fragen. Deswegen muss ich mich jetzt auch ein Stück weit aus dem Fenster lehnen, weil ich dazu nichts gefunden habe in der Literatur. Aber ich würde hier mal die These aufstellen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbietet sich diese Finanzierungsform wegen des Vorrangs der Beitragsfinanzierung. Also ich kann mir schlechterdings vorstellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem umfassenden Grundversorgungsauftrag an die Bürger herantritt und sagt, wir haben da ein interessantes Rechercheprojekt, könntet ihr dafür mal Geldmittel zur Verfügung stellen? Die Auktion ist eröffnet. Also das halte ich sozusagen für undenkbar. Ich denke, da würde der Paragraph 13 mit seiner klaren Aussage, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk vorrangig über Beiträge zu finanzieren hat, eine Sperrwirkung entfalten. Für alle anderen Medien, für alle anderen privaten Medien ist das natürlich prinzipiell eine zulässige Einnahmequelle, die dann als sonstige Einnahmen beispielsweise im Sinne des Paragraphen 43 Rundfunkstaatsvertrag zu qualifizieren wären. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen würde. Meines Erachtens bestehen hier auch aus Sicht der Staats-, der Markt- und der Publikumsferne keine durchgreifenden Bedenken, da die Entscheidung über das zu finanzierende Projekt stets beim Medium liegt. Also entweder dergestalt, dass man Vorschläge macht, über was man gerne recherchieren würde und dafür versucht, Geldmittel zu akquirieren, oder andersherum, dass man sozusagen die Nutzer fragt, was würdet ihr denn gerne mal als Thema behandelt wissen, aber dann selbst noch die Entscheidung treffen kann, ob man sich des Themas wirklich annimmt oder nicht. Also meines Erachtens behält hier das publizistische Medium die Zügel in der Hand, sodass unter rechtlichen Gesichtspunkten das Prinzip der Staats-, Markt- und Publikumsferne nicht dagegen streiten. Von daher denke ich, wir haben es hier mit einer neuen Finanzierungsform zu tun, die durchaus als punktuelles Finanzierungsinstrument zur Generierung bestimmter publizistischer Inhalte, dann mit einer auch erheblichen Publikumsnähe durchaus geeignet und interessant ist. Vielleicht weniger jetzt in der Medienordnung der Bundesrepublik Deutschland, aber in anderen Medienordnungen, wo wir möglicherweise stärkere Finanzierungsprobleme haben, als wir sie gegenwärtig noch in Deutschland beobachten können. Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal dazu sagen. Gerade die großen Medienunternehmen sind wirtschaftlich im Moment ja sehr gut aufgestellt. Also wir haben es da nicht mit Unternehmen zu tun, die am Hungertuch leiden, sodass das im Zweifel dann auch Finanzierungsformen sind, die zumindest für größere Medienunternehmen im Moment zumindest uninteressant sind. Für eine institutionelle Finanzierung halte ich dieses Instrument allerdings für völlig ungeeignet. Und ich würde auch mal sagen, es wäre aus Sicht einer demokratisch verfassten Gesellschaft auch völlig unzureichend. Also eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist auf institutionelle Medien angewiesen, wo hochprofessioneller Journalismus durch Menschen betrieben wird, die tagtäglich mit bestimmten Sachfragen beschäftigt sind. Wie sieht es jetzt bei den Medienstiftungen aus? Bei den Medienstiftungen haben wir ja mittlerweile auch schon so etwas wie ein Vorbild in der Bundesrepublik Deutschland. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Welche potenziellen Probleme sehe ich hier, wenn es um die Finanzierung von publizistischen Inhalten durch Medienstiftungen geht? Zum einen natürlich, wenn es sich jetzt um eine öffentlich-rechtliche Stiftung handelt, worüber wir im Zweifel sprechen werden, um eine staatliche Lenkung von Themenauswahl, Gestaltung und Inhalt und damit letztlich um einen Verlust von Unabhängigkeit. Das beginnt ja schon damit, dass derjenige, der den Stiftungszweck definiert, sagt, die Stiftung finanziert nur Projekte in dem und dem Bereich. Damit haben Sie schon eine Themeneinengung und damit natürlich auch letztlich weniger Unabhängigkeit bei den Medien. Weitere potenzielle Problempunkte resultieren aus der Finanzierung solcher Stiftungen. Das haben wir gerade bei dem Beispiel Nordrhein-Westfalen, auf das ich gleich nochmal kurz zu sprechen komme, gesehen. Aus welchen Mitteln speist sich denn eigentlich so eine Stiftung, wenn es eine öffentlich-rechtliche Stiftung ist? Bei einer privaten Stiftung ist das zunächst mal sekundär, aber bei einer öffentlich-rechtlichen Stiftung wie in Nordrhein-Westfalen muss das Geld sozusagen aus öffentlichen Quellen generiert werden. Und man ist ja dann auf die Idee gekommen zu sagen, wir machen das über den Rundfunkbeitrag. Ich komme gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Ist aber rechtlich nicht ganz unproblematisch oder möglicherweise sogar sehr problematisch, da bin ich auch mal auf Ihre Einschätzung gespannt. Und natürlich auch die ökonomische Wettbewerbsverzerrung. Ich habe es eben schon erwähnt, in dem Moment, wo Sie hingehen als staatliche oder staatsnahe Institution und eine Form von Agenda-Setting betreiben und bestimmte Medien finanzieren, die diesem Agenda-Setting folgen, nehmen Sie natürlich letztlich auch auf den Wettbewerb Einfluss, publizistisch, aber auch ökonomisch dergestalt, dass Sie bestimmte Medien mit Finanzmitteln ausstatten und andere eben nicht, die möglicherweise daraus einen Nachteil haben. Gut. Potenzielle Vorteile, die ich in solchen Medienstiftungen sehen würde: Sie können natürlich mehr Marktferne generieren, dergestalt, dass Sie öffentliche Gelder zur Verfügung stellen, um bestimmte Themen publizistisch aufzubereiten. Sie sind dann nicht auf Werbung angewiesen und können im Grunde genommen völlig autonom agieren. Und eben auch eine größere Publikumsnähe, dergestalt, dass man eben dort, wo man Lücken identifiziert hat, im Berichterstattungssystem oder im publizistischen System, dann eben in der Lage ist, bestimmte Themen anzustoßen, sodass darüber berichtet wird. Insgesamt würde ich persönlich aber zu dem Ergebnis kommen, wegen der skizzierten Nachteile und mit Blick auf das duale System haben wir es hier letztlich auch nur mit einem System der punktuellen Medienfinanzierung zu tun. Also auch dieses System kann man genauso wie das Crowdfunding nur heranziehen, um in bestimmten Bereichen, wo man Defizite erkennt, bestimmte Recherchetätigkeiten anzustoßen. Aber es wäre für mich kein Modell, mit dem man insbesondere auch die privaten Medien und dort insbesondere die Printmedien dauerhaft unterstützen könnte. Das würde ja letztlich darauf hinauslaufen, dass sie ein zweites öffentlich-rechtliches System etablieren in der Bundesrepublik Deutschland, das eine beitragsfinanziert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das andere dann über Stiftungen, sozusagen öffentlich-rechtliche Stiftungen, ebenfalls dann in irgendeiner Form mit öffentlichen Geldern finanziert. Das wiederum hätte nach meinem Dafürhalten erhebliche Rückwirkung mittel- bis langfristig auf die Unabhängigkeit, gerade dann der Printmedien, um die es ja in diesem Kontext zumeist auch geht, dergestalt, dass sie sich natürlich dann ein Stück weit an den Themenvorgaben dieser Stiftungen orientieren müssten. Und das ist etwas, was wir in einer demokratischen Gesellschaft nicht wollen können. Nichtsdestotrotz, wenn man das eben als punktuelles Finanzierungsmodell betrachtet, kann man hier natürlich in bestimmten Bereichen, insbesondere im regionalen und lokalen Bereich, möglicherweise die publizistische Vielfalt stärken. Und man muss an der Stelle ja auch betonen, es gibt ja Parallelen dazu auch im privaten Rundfunksystem. Ich habe eben schon die Drittfenster angesprochen und die Regionalfenster. Oder in Bayern haben Sie ja auch sozusagen ein System der finanziellen Unterstützung von privaten, regionalen und lokalen Rundfunkbetreibern. Also hier würde man dann sozusagen insbesondere für den Printmedienbereich über solche Stiftungen möglicherweise eben es ermöglichen, dass publizistische Berichterstattung im regionalen und lokalen Bereich etwas gestärkt wird. Dafür halte ich das Instrument durchaus für sinnvoll. Aber damit komme ich jetzt nochmal auf das konkrete Beispiel aus Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Die rechtskonforme Umsetzung bereitet Schwierigkeiten. Das hat man insbesondere bei dieser Stiftung vor Ort, wie sie mittlerweile heißt, vor Ort NRW LFM, also Landesanstalt für Medienstiftung für Lokaljournalismus, gemeinnützige GmbH, gesehen. Bis heute ist aus meiner Sicht nicht ganz geklärt, ob wir es mit einer rechtlich einwandfreien Konstruktion zu tun haben. Diese Bedenken speisen sich weniger aus der Staatsferne. Die Stiftung ist ja aufgehängt bei der LFM, also der Landesanstalt für Medien, die ihrerseits staatsfern ist. Also dem Aspekt der Staatsferne wird hier meines Erachtens Rechnung getragen. Aber diese Stiftung, die über ein Stiftungsvermögen von 1,6 Millionen Euro verfügt pro Jahr, speist sich eben aus Beitragsmitteln, die die LFM aus den ihr zugewiesenen Beitragsmitteln an diese Stiftung überführt. Und da sind wir einfach bei einem handfesten juristischen Problem, weil § 40 des Rundfunkstaatsvertrags festlegt, dass die Beitragsmittel, soweit sie den Landesmedienanstalten zustehen, eben nur verwendet werden dürfen, grob gesprochen für Aufsichts- und Kontrollfunktionen und eben für die offenen Kanäle und dann auch noch für technische Aspekte und Medienkompetenz. Für Bayern gibt es dann wiederum eine Ausnahmevorschrift, das will ich jetzt mal hier außen vor lassen. Aber es steht dort eben nichts davon, dass diese Beitragsmittel der Landesmedienanstalten genutzt werden dürfen zur Förderung von Lokaljournalismus. Die Regelungen, wenn man sie sich anschaut im Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen, sind auch so weich formuliert, dass dem Leser schon nicht so ganz deutlich wird, reden wir hier eigentlich von Printjournalismus? Reden wir hier von Rundfunkjournalismus? Meines Erachtens redet man da durchaus von beiden, zumindest dort, wo es um die Förderung der Kompetenz von Journalisten geht. Da wird es dann schon sehr problematisch, weil sie letztlich Rundfunkbeiträge umleiten, um eine andere Mediengattung, nämlich die Printmediengattung, zu stärken. Also meines Erachtens bräuchten wir hier ganz klar eine Gesetzesänderung, die möglich wäre, aber wir bräuchten diese Gesetzesänderung, um diese Konstruktion einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, wie wir sie derzeit in Nordrhein-Westfalen haben, auf eine rechtlich gesicherte Basis zu stellen. Im Moment sehe ich das nicht. Im Moment bewegt sich für mich diese Stiftung in einem juristischen Graubereich, um nicht zu sagen, eher sogar schon im Bereich des juristisch Unzulässigen. Gut, ein Zwischenfazit habe ich Ihnen schon gegeben. Ich habe auch lang genug geredet, von daher bedanke ich mich einfach für Ihre Aufmerksamkeit.
Medienprodukte und was dahinter steckt. Darüber berichteten wir an diesem Wochenende im Hörsaal dank der Unterstützung der Universität Passau. Wir bedienten uns der Mitschnitte, das heißt einiger Ausschnitte aus deren Tagungsprogramm Wer bezahlt, bestellt, Unabhängigkeiten der Medieninhalte von der Medienfinanzierung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.